Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Helmut Kraus liest aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner heute die vorletzte Folge. Eine Geistergeschichte sei es nicht, versichert Conrad im Vorwort seiner Erzählung, sondern die Wirkung eines geistigen oder moralischen Schocks als Folge der Verfluchung durch den ehemaligen Kapitän. Aber Burns, der erste Steuermann, ist überzeugt davon, dass der Geist eines Toten, nämlich des verstorbenen früheren Kapitäns, das Schiff an der Weiterfahrt hindere. Die Mannschaft ist vom Tropenfieber gezeichnet und hält sich kaum noch auf den Beinen. Und jetzt scheint zu allem Unglück auch noch schweres Wetter aufzuziehen. Mit der letzten Kraft müssen die Segel eingeholt werden. Nur der Kapitän und der herzkranke Koch stehen noch aufrecht. Jeder eine Stütze für den anderen. Wobei der Kapitän, der Ich-Erzähler, sie am allernötigsten hat.
In diesem Augenblick tauchte Ransom dicht neben mir auf. Er war plötzlich aus der Dunkelheit in den hellen Lichtschein getreten, als sei er soeben mit dieser gelassenen Miene und angenehmen Stimme auf die Welt gekommen. Jeder Tampen liege klar zum Laufen an Deck, meldete er, soweit man das in der Dunkelheit fühlen könne. Es war unmöglich, etwas zu erkennen. Frenchy stehe vorn klar. Er meine, es sei schon noch etwas Schwung in ihm geblieben. Ein flüchtiges Lächeln veränderte einen Augenblick die klaren, festen Linien von Ransoms Mund. Mit seinen ernst blickenden, klaren, grauen Augen, seinem heiteren Temperament, war er überhaupt ein unschätzbarer Mann. Seine Seele so stark wie die Muskeln seines Körpers. Er war der Einzige an Bord, außer mir, doch ich musste mir meine Bewegungsfreiheit bewahren, auf dessen Muskelkraft man sich noch verlassen konnte. Einen Augenblick dachte ich daher, ihn ans Ruder zu schicken. Aber da ich wusste, welch schrecklichen Feind er in seiner Brust verbarg, zögerte ich. In meiner Unkenntnis der Physiologie kam mir der Gedanke, dass er vielleicht in einem entscheidenden Augenblick vor Aufregung tot umfallen könnte. Während dieser schreckliche Gedanke mich davor zurückhielt, die Worte auszusprechen, die mir auf der Zunge lagen, trat Ransom zwei Schritte zurück und verschwand vor meinen Augen. Sogleich packte mich ein unruhiges Gefühl, als ob mir eine Stütze entzogen worden wäre. Auch ich ging nach vorn, außerhalb des Lichtkreises, in die Finsternis, die wie eine Mauer vor mir stand. Mit einem Schritt war ich in sie eingedrungen. So muss die Finsternis vor der Erschaffung der Welt gewesen sein. Hinter mir hatte sich die Dunkelheit wieder zusammengeschlossen. Ich wusste, dass ich für den Mann am Ruder unsichtbar geworden war. Auch ich konnte nichts sehen. Er war allein, ich war allein, ein jeder war allein dort, wo er gerade stand. Und jede Form war verschwunden. Spieren, Segel, Nagelbank und Reling, alles war in der entsetzlichen Gleichmäßigkeit dieser absoluten Nacht ausgelöscht. Ein Blitzstrahl wäre eine Wohltat gewesen. Physisch, meine ich. Ich würde darum gebetet haben, hätte ich keine Furcht vor dem Donner gehabt. In dem gespenstigen Schweigen, das mich so unselig bedrückte, war mir, als müsste der erste Donnerschlag mich in Staub verwandeln. Und ein Donnerschlag war sehr wahrscheinlich das Nächste, was kommen würde. Ich war in furchtbarer Spannung. Nichts geschah. Es war zum Wahnsinnigwerden. An einem dumpfen, zunehmenden Schmerz im unteren Teil meines Gesichts merkte ich, dass ich weiß Gott wie lange schon mit den Zähnen wie irrsinnig geknirscht hatte. Es ist nicht zu verstehen, dass ich es selbst gar nicht merkte, aber so war es. Mit einer Anstrengung, die meine ganze Kraft erforderte, gelang es mir endlich, meine Kiefer stillzuhalten. Es bedurfte meiner vollen Aufmerksamkeit. Und während ich damit beschäftigt war, beunruhigten mich sonderbar unregelmäßige, leise, klopfende Geräusche an Deck. Man konnte sie einzeln, paarweise und in Gruppen klopfen hören. Während ich noch über diese mysteriöse Teufelei grübelte, bekam ich einen leichten Schlag unter das linke Auge und fühlte, wie eine riesige Träne meine Wange hinunterlief. Regentropfen. Riesige Tropfen. Vorboten irgendeines Ereignisses. Tap, tap, tap. Ich drehte mich um und ermahnte Gambrill, ja, ich flehte ihn geradezu an, sich mit aller Kraft an das Steuerrad zu klammern. Aber vor Erregung konnte ich kaum ein Wort herausbringen. Der verhängnisvolle Augenblick war gekommen. Ich hielt den Atem an. Das leise Klopfen an Deck hatte so plötzlich aufgehört, wie es begonnen hatte. Und wieder trat ein Augenblick unerträglicher Spannung ein. Etwas, das wie eine abermalige Drehung an der Folterschraube war. Ich glaube zwar nicht, dass ich je geschrien hätte, aber ich erinnere mich genau, wie überzeugt ich war, dass mir nichts anderes übrig bleibe, als zu schreien. Plötzlich, wie soll ich es beschreiben? Nun, plötzlich verwandelte sich die Finsternis in Wasser. Das ist das einzig passende Bild. Ein kräftiger Schauer, ein Wolkenbruch nähert sich. Man hört sein Nahen auf dem Wasser und ich glaube bestimmt auch in der Luft. Aber diesmal war es anders. Ohne dass es vorher flüsterte oder rauschte, ohne einen einzigen Spritzer und selbst ohne die Spur eines Aufklatschens an Deck, war ich im Augenblick bis auf die Haut durchnässt. Dazu gehörte zwar nicht viel, da ich nur meinen Schlafanzug anhatte. Mein Haar war im Nu voll Wasser. Wasser strömte über meine Haut, füllte mir die Nase, die Ohren, die Augen. Im Bruchteil einer Sekunde hatte ich ganze Mengen davon hinuntergeschluckt. Gambrill war ziemlich erschrocken. Er hustete jämmerlich. Es war das klägliche Husten eines kranken Mannes. Ich sah ihn, wie man einen Fisch in einem beleuchteten Aquarium sieht, eine flüchtige, phosphoreszierende Gestalt. Nur, dass er nicht fortglitt. Aber etwas anderes geschah. Beide Kompasslampen gingen aus. Vermutlich war Wasser in die Kompasshaube gedrungen, obgleich ich das nicht für möglich gehalten hätte, da die Lampen genau in die Haube passten. Der letzte Schimmer Lichtes war im Weltall verschwunden, begleitet von einem bestürzten, leisen Ausruf Gambrills. Ich tastete mich in der Dunkelheit auf ihn zu und ergriff seinen Arm. Wie erschreckend abgezehrt er war. »Das macht nichts«, sagte ich. »Sie brauchen kein Licht. Halten Sie das Schiff nur platt vor dem Wind, wenn die Böe einsetzt, verstehen Sie?« »Jawohl, Kapitän. Aber ich hätte doch gern Licht gehabt«, fügte er nervös hinzu. Das Schiff lag die ganze Zeit über wie ein Fels, unbeweglich da. Das Rauschen des Wassers, das von den Segeln und Rahen herabströmte und sich über die Poop ergoss, hatte plötzlich aufgehört. Die Speigatten gurgelten und wimmerten noch eine Weile, und dann verkündete die vollkommene Stille zusammen mit der vollkommenen Reglosigkeit des Schiffes, dass der Bann unserer Hilflosigkeit noch nicht gebrochen war, dass wir immer noch am Rande irgendeines gewaltsamen Ereignisses standen, das in der Finsternis auf uns lauerte. Ruhelos lief ich nach vorn. Ich brauchte kein Licht, um mich an Deck meines unheilvollen Schiffes mit völliger Sicherheit zu bewegen. Jeder Quadratfuß des Decks war mir unauslöschlich ins Gehirn eingeprägt. Und trotzdem stolperte ich plötzlich über etwas und fiel der Länge nach hin. Es war etwas Großes, das lebte. Kein Hund, eher ein Schaf. Aber wir hatten ja keine Tiere an Bord. Wie könnte auch ein Tier... Zu allem anderen kam nun noch dieses fantastisch Grauenvolle. Es war zu viel für mich. Die Haare standen mir zu Berge, als ich aufstand. Ich war zu Tode erschrocken, nicht wie ein Mann erschrocken ist, während sich sein Verstand dagegen aufzulehnen versucht, sondern völlig schrankenlos und gleichsam naiv erschrocken, wie ein kleines Kind. Ich konnte es sehen, jenes Ding. Die Dunkelheit, die sich gerade zum größten Teil in Wasser verwandelt hatte, war etwas lichter geworden. Da war es. Aber ich kam nicht auf die Idee, dass es Burns sein könnte, der auf allen Vieren aus dem Niedergang gekrochen kam und nun aufzustehen versuchte. Und selbst dann schoss mir zuerst der Gedanke durch den Kopf, es sei ein Bär. Er brummte auch wie ein Bär, als ich seinen Körper umschlang. Er hatte sich in einen gewaltigen Mantel aus Wolle gehüllt, der viel zu schwer für seinen geschwächten Körper war. Ich konnte durch den dicken Stoff kaum seinen unglaublich schmalen, zur Latte abgemagerten Körper fühlen. Aber seine brummige Stimme dröhnte vernehmbar. Verfluchtes, stummes Schiff mit einer ängstlichen Mannschaft, die nur auf den Zehenspitzen herumschleicht. Warum können die nicht die Brassen auflaufen? Ist denn nicht ein gottverlassener Tölpel mehr an Bord in der Lage, beim Pullen einen Laut von sich zu geben? Dieses Umherkriechen, Kapitän, hat keinen Zweck, griff er mich direkt an. An diesem blutrünstigen alten Halunken kann man nicht vorbeischleichen. So wird es nichts. Sie müssen unerschrocken auf ihn losgehen, wie ich es gemacht habe. Unerschrockenheit, das ist es, was Sie brauchen. Zeigen Sie ihm, dass Sie sich überhaupt nichts aus seinen verdammten Schlichen machen. Schlagen Sie doch mal ordentlich Krach! Großer Gott, Herr Burns, rief ich ärgerlich. Was in aller Welt haben Sie vor? Was soll das bedeuten, in diesem Zustand an Deck zu kommen? Das bedeutet es. Unerschrockenheit. Das einzige Mittel, dem alten Schinder Angst einzujagen. Während er noch knurrte, schob ich ihn gegen die Reling. »Halten Sie sich hier fest«, sagte ich grob. Ich wusste nicht, was ich mit ihm anfangen sollte, und verließ ihn eilig, um zu Gambrell zu gehen, der mit schwacher Stimme gerufen hatte, er glaube, die oberen Segel bekämen etwas Wind ab. In der Tat hatte ich selbst ein leichtes Killen nassen Segeltuchs und das Klirren einer losen Schottenkette hoch oben in den Toppen gehört. Das waren unheimliche, beängstigende Laute in der Totenstille, die mich an Deck umgab. Ich erinnerte mich an alle Fälle, die ich gehört hatte, in denen Stängen über Bord gingen, während an Deck nicht einmal genug Wind war, um ein Streichholz auszupusten. »Ich kann die oberen Segel nicht mehr sehen«, erklärte Gambrill mit unsicherer Stimme. »Halten Sie das Ruder nur fest, dann geht alles schon klar«, sagte ich zuversichtlich. Den armen Kerl hatten seine Nerven im Stich gelassen. Und mir ging es nicht viel besser. Es war der Augenblick höchster Spannung, der sich in einem Gefühl der Erleichterung Luft machte, als ich plötzlich fühlte, wie sich das Schiff unter meinen Füßen in Bewegung setzte und Fahrt aufnahm. Deutlich hörte ich den Wind in der Takelage pfeifen. Das leise Knarren der Stängen unter dem zunehmenden Winddruck, noch bevor ich den geringsten Luftzug auf meinem Gesicht spüren konnte, das ich wie ein Blinder nach Achtern gewandt hatte, ohne auch nur das Geringste zu sehen. Plötzlich wurde es auch an Deck laut. Die Finsternis begann auf uns einzudringen und ließ uns vor Kälte zusammenschauern. Gambrill und ich zitterten wie Espenlaub in unserer am Körper klebenden, durchnässten Kleidung aus dünner Baumwolle. Ich sagte zu ihm, »Jetzt ist alles klar. Sie brauchen das Schiff bloß platt vorm Wind zu halten, das ist alles. Und das können Sie doch sicher noch. Ein Kind könnte das Schiff in der glatten See steuern.« »Ja, ein gesundes Kind«, murmelte er. Und ich schämte mich, von dem Fieber verschont worden zu sein, das einen jeden, bis auf mich, seiner Kraft beraubt hatte, damit meine Gewissensbisse umso bitterer, das Gefühl meiner Unwürdigkeit noch schmerzlicher und das Bewusstsein meiner Verantwortlichkeit noch schwerer zu ertragen sein. Das Schiff hatte in der ruhigen See sofort ziemlich viel Fahrt bekommen. Ich fühlte, wie es beinahe lautlos, nur mit einem geheimnisvollen Rauschen an der Bordwand durch das Wasser glitt. Sonst war überhaupt keine Bewegung des Schiffes zu spüren, weder Stampfen noch Schlingern. Die nun schon seit 18 Tagen anhaltende, stetige Lage war entmutigend. Nicht einmal hatten wir während dieser Zeit genügend Wind, um auch nur die geringste Fahrt zu machen. Dann frischte der Wind ganz unvermittelt auf. Ich dachte, es sei höchste Zeit, Burns von Deck zu schaffen. Er störte mich, denn ich sah in ihm einen Irrsinnigen, der wahrscheinlich anfangen würde, an Deck herumzulaufen und sich schließlich dabei noch ein Bein brechen könnte oder vielleicht noch über Bord fallen würde. Ich war wirklich froh, als ich merkte, dass er so vernünftig war, dort zu bleiben, wo ich ihn hingestellt hatte. Er murmelte jedoch drohend vor sich hin. Das war beunruhigend. In sachlichem Tone sagte ich, »Wir haben noch nie so viel Wind gehabt, seitdem wir die Reede verlassen haben.« »Und es steckt sogar allerhand darin«, brummte er einsichtsvoll. Es war die Bemerkung eines Seemannes, der ganz bei Verstand ist. Doch unmittelbar darauf fügte er hinzu, »Es war höchste Zeit, dass ich an Deck kam. Dafür, gerade dafür habe ich mich geschont. Begreifen Sie, Herr Kapitän?« Ich sagte ja, gab ihm aber zu verstehen, dass es wohl ratsam für ihn sei, unter Deck zu gehen und sich auszuruhen. Seine Antwort war ein entrüstetes »Unter Deck gehen? Ich denke nicht daran, Kapitän.« Eine unerfreuliche Sache. Er war mir schrecklich lästig. Und plötzlich fing er an zu disputieren. In der Dunkelheit konnte ich ihm seine verrückte Erregtheit anmerken. »Herr Kapitän, Sie verstehen nicht, wie man das anfangen muss. Wie könnten Sie auch? All dieses Flüstern und leise Treten hat gar keinen Sinn. Glauben Sie nicht, dass Sie an einem so schlauen, gerissenen, üblen Kerl, wie der es war, vorbeischleichen können? Sie haben ihn niemals sprechen hören. Die Haare standen einem zu Berge, wenn man ihn hörte. Nein, nein, der war nicht verrückt. Nicht verrückter, als ich es bin. Er war einfach schlecht, bis auf den Grund seiner Seele. So schlecht, dass die meisten Menschen Angst vor ihm hatten. Ich sage Ihnen, was er war. Weiter nichts als ein gemeiner Dieb und Mörder. Und glauben Sie vielleicht, dass er sich jetzt geändert hat, weil er tot ist? Nein, der nicht. Sein Leichnam liegt in 100 Faden Tiefe. Aber er ist derselbe geblieben. In 8 Grad 20 Minuten Nordbreite. Er schnaubte herausfordernd. Und während er noch tobte, merkte ich mit müder Resignation, dass der Wind etwas nachgelassen hatte. Er war indes wieder bei seinem Lieblingsthema angelangt. »Ich hätte den Kerl über Bord werfen sollen, über die Reling schmeißen wie einen Hund. Nur der Leute wegen tat ich es nicht. Stellen Sie sich bloß vor, Sie müssten die Totenmesse für ein solches Biest lesen. Unser dahingeschiedener Bruder, ich hätte laut auflachen können. Das konnte er nicht ertragen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es jemals gewagt hat, ihm ins Gesicht zu lachen. Als er krank wurde, hatte er Angst davor, dieser Bruder, dahingeschiedener Bruder. Eher würde ich einen Hai-Bruder nennen.« Der Wind war so plötzlich eingeschlafen, dass die nassen Segel durch die Fahrt, die das Schiff noch hatte, heftig gegen die Masten schlugen. Wieder hatte uns die Totenflaute in ihrem Bann. Es schien kein Entrinnen mehr möglich. »Hallo«, rief Steuermann Burns erschrocken aus. »Schon wieder Flaute?« Ich wandte mich ihm zu und sagte, so als ob er ein ganz vernünftiger Mensch sei, verbittert, »Das erleben wir nun schon seit 17 Tagen, Herr Burns. Ein Windstoß, dann wieder Totenstille. Und gleich werden Sie erleben, wie wir uns wieder rundherum drehen, vom Kurs abkommen und weiß der Teufel, wohin treiben.« Er griff das Wort auf. »Der alte, gerissene Teufel«, schrie er mit durchdringender Stimme und brach in ein derart lautes Gelächter aus, wie ich es noch nie gehört hatte. Es war ein provozierendes, höhnisches, lautschallendes Gelächter, bei dem sich seine Stimme in einem haarsträubend kreischenden und herausfordernden Ton überschlug. Ganz bestürzt trat ich ein paar Schritte zurück. Sofort wurde es auf dem Achterdeck unruhig. Man hörte die Leute erschrocken murmeln, und in der Dunkelheit unter uns rief eine Stimme bedrückt aus, »Wer ist jetzt übergeschnappt?« Vielleicht dachten sie, es sei ihr Kapitän. Stürzen wäre nicht das richtige Wort, um die Geschwindigkeit auszudrücken, zu der die armen Kerle noch fähig waren. In erstaunlich kurzer Zeit waren sie alle, die noch gehen konnten, auf die Pup gekommen. Ich rief ihnen zu: Es ist der Erste. Haltet ihn fest, ein paar von euch. Ich dachte schon, die Geschichte würde mit einer furchtbaren Schlägerei enden, als der Erste urplötzlich mit seinem höhnischen Geschrei aufhörte, sich wütend den Männern zuwandte und brüllte: Aha, ihr feigen Hunde, ihr! Habt ihr endlich die Sprache wiedergefunden, ja? Ich dachte, ihr seid alle stumm. Nun, dann lacht, lacht, sage ich euch. Jetzt alle zusammen. Eins, zwei, drei, lacht! Es folgte ein Augenblick Schweigen. Ein so tiefes Schweigen, dass man eine Nadel hätte an Deck fallen hören. Dann sagte Ransoms Stimme gelassen: Ich glaube, er ist ohnmächtig geworden, Herr Kapitän. Die kleine Gruppe regungslos dastehender Männer rührte sich mit einem leisen Gemurmel der Erleichterung. Ich habe ihn unter die Arme gefasst. Nimm einer von euch die Beine. Ja, es war eine Erleichterung. Für eine Zeit lang war er zum Schweigen gebracht. Für eine Zeit lang. Ich hätte nicht noch einmal dieses irrsinnige Geschrei ertragen können. Das wusste ich genau. Und ausgerechnet jetzt traktierte uns Gambrill, der nüchterne Gambrill, mit einer zweiten Gesangsaufführung. Er begann laut nach Ablösung zu rufen. Seine Stimme klang wehklagend und mitleiderregend in der Finsternis. »Jemand muss Achter auskommen. Ich kann das nicht mehr aushalten. Gleich geht es wieder los und ich kann nicht...« Ich stürzte selbst nach Achtern. Und auf dem Wege dorthin traf mich die Bö, die Gambrill Achtern am Ruder schon von Weitem wahrgenommen hatte. Mit dumpfem Knall, begleitet vom leisen Ächzen der Masten und Rahen, kamen die Segel im Großtopf voll. Ich konnte gerade noch zur rechten Zeit das Steuerrad ergreifen, während Frenchy, der mir gefolgt war, den zusammenbrechenden Gambrill auffing. Er zog ihn vom Ruder weg, ermahnte ihn, still liegen zu bleiben, und trat dann zu mir, um mich am Ruder abzulösen. Mit ruhiger Stimme fragte er: »Was soll ich steuern, Kapitän?« »Platt vor dem Wind halten zunächst. Ich werde Ihnen gleich Licht machen.« Aber als ich nach vorn ging, begegnete mir Ransom, der eine Reserve-Kompasslampe brachte. Der Mann achtete auf alles, sorgte für alles, spendete Trost, wohin er auch kam. Als er an mir vorbeiging, bemerkte er in einem beruhigenden Ton, dass sich die Sterne zeigten. So war es. Die Brise fegte den schwarzen Himmel rein und brach das träge Schweigen der See. Der Wall fürchterlicher Stille, der uns so viele Tage eingeschlossen hatte, als seien wir verdammt, war durchbrochen, das fühlte ich. Ich ließ mich auf die Bank am Oberlicht fallen. Längsseits war ein feiner, weißer, ganz dünner Schaumkamm zu sehen. Der erste seit ewiger Zeit, seit ewigen Zeiten. Ich hätte in Hochrufe ausbrechen können, wenn das Schuldgefühl nicht gewesen wäre, das sich heimlich an alle meine Gedanken heftete. Vor mir stand Ransom. »Wie geht es dem Ersten?«, fragte ich besorgt. »Immer noch bewusstlos?« »Ja, Kapitän. Es ist komisch.« Ransom sah sich offenbar einem Rätsel gegenüber. Er hat noch kein Wort gesprochen. Und seine Augen sind geschlossen. Aber es scheint eher ein gesunder Schlaf als etwas anderes zu sein. Ich ließ diese Ansicht als die am wenigsten beunruhigende oder jedenfalls am wenigsten störende gelten. Ob tiefe Ohnmacht oder fester Schlaf, Burns musste zunächst sich selbst überlassen bleiben. Unvermittelt bemerkte Ransom: »Ich glaube, Sie brauchen einen Mantel, Herr Kapitän.« »Ich glaube, ja«, sagte ich aufseufzend, aber ich rührte mich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich vor allem meine Glieder brauchte. Meine Arme und Beine kamen mir vollkommen nutzlos und ziemlich verschlissen vor. Sie schmerzten nicht einmal mehr. Aber als mir Ransom den Mantel brachte, stand ich doch auf, um ihn anzuziehen. Und als er bemerkte, es sei wohl besser, jetzt Gambrill nach vorn zu schaffen, sagte ich, »Ist recht, ich werde Ihnen helfen, ihn hinunter an Deck zu bringen.« Ich fand, dass ich noch recht gut imstande war, zu helfen. Gemeinsam hoben wir Gambrill hoch. Er versuchte dabei, mannhaft mitzuhelfen, fragte aber doch die ganze Zeit über mit kläglicher Stimme, »Sie lassen mich doch nicht fallen, wenn wir auf die Treppe kommen, nicht wahr?« Der Wind frischte weiter auf und kam genau aus der richtigen Ecke. Haargenau. Mit Hilfe einiger vorsichtig ausgeführter Rudermanöver gelang es uns, in der glatten See bei Tagesanbruch die Vorrahen vierkant kommen zu lassen, worauf wir dann anfingen, die Brassen steif zu holen. Von den vier Leuten, die ich nachts noch bei mir hatte, konnte ich jetzt nur noch zwei an Deck sehen. Ich erkundigte mich erst gar nicht nach den anderen. Sie hatten aufgegeben. Nur vorübergehend, hoffte ich. Die verschiedenen Arbeiten, die wir vorn zu verrichten hatten, beschäftigten uns stundenlang, da sich die beiden Männer, die ich noch hatte, so langsam bewegten und sich oft ausruhen mussten. Einer von ihnen meinte, dass jedes vermaledeite Ding auf dem Schiff sich jetzt 100-mal schwerer anfühle als sein eigentliches Gewicht. Das war die einzige Klage, die ihnen über die Lippen kam. Ich weiß nicht, was wir ohne Ransom gemacht hätten. Er arbeitete mit uns, schweigsam wie wir, mit einem auf den Lippen erfrorenen Lächeln. Von Zeit zu Zeit ermahnte ich ihn leise, vorsichtig, langsam, Ransom, und bekam einen raschen Blick als Antwort. Als wir alles getan hatten, was wir zur Sicherheit des Schiffes tun konnten, verschwand Ransom in seiner Kombüse. Etwas später, als ich einen Rundgang nach vorn machte, sah ich ihn durch die offene Tür der Kombüse mit geschlossenen Augen, den Kopf gegen das Schott zurückgelehnt, auf dem Spind vor dem Herd aufrecht sitzen. Seine Hände hielten das dünne Leinenhemd vorn offen und entblößten seine mächtige Brust, die sich mühsam und schmerzvoll hob und senkte. Er hatte mich nicht gehört. Ich zog mich leise zurück und ging sofort auf die Poop, um Frenchy abzulösen, der schon anfing, sehr elend auszusehen. Er übergab mir ganz formell den Kurs und versuchte dann, mit einem flotten Schritt wegzugehen, aber er taumelte zweimal, ehe er meinen Blicken entschwand.
Helmut Kraus mit der vorletzten Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Die Bundesregierung will offenbar erste Konsequenzen aus dem Attentat von Solingen ziehen. Geplant sind verschärfte Asylregeln und mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Aline Braun.
Die Ampelkoalition plant Leistungskürzungen für Migranten, die im Rahmen des Dublin-Verfahrens bereits in einem anderen EU-Staat registriert wurden und erst dann nach Deutschland gekommen sind. Die Bild berichtet, sie sollen zwar eine Unterkunft, Verpflegung und Hygieneartikel bekommen, aber kein Geld und auch keine Bezahlkarte. Bundesfinanzminister Lindner sagte beim Maischberger, es dürfe für diese Menschen keinen Anreiz geben, weiter nach Deutschland zu reisen. Die Grünen fordern in einem Positionspapier einen besseren Informationsaustausch zwischen Geheimdiensten und Polizei sowie verdeckte Ermittlungen in sozialen Netzwerken.
Vor 5 Wochen ist der Verein Islamisches Zentrum Hamburg verboten worden. Die Blaue Moschee an der Alster ist seitdem geschlossen. Nach Informationen von